Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind wieder da mit dem Film-Podcast und wir kommen quasi mit Hochgeschwindigkeit rein und sprechen diesmal über Need for Speed aus dem Jahre 2014. Und wie immer tue ich das mit Christoph Pedersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
Moin.
Da haben wir uns ja mal wieder einen ganz, ganz, ganz großen Titel rausgesucht. Vor allem die Need for Speed-Reihe erstrahlt ja heute in einem noch helleren Glanz als 2014. Ich bin extrem gespannt, wie diese Folge verläuft. Es ist, glaube ich, wieder eine der Folgen, wo man am Anfang denkt, wahrscheinlich wird sie nicht so lang und dann wird sie es doch.
Nein, heute machen wir das. Also ich habe jetzt bei dem Film gelernt, wie sich das für Konsumenten anfühlt, wenn etwas viel, 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 viel länger dauert, als es das müsste.
Und das war dir neu, das, ja?
Und das möchte ich jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ersparen.
Geil.
Also wir ziehen das jetzt in 30 Minuten durch und dann gehen wir alle nach Hause.
Da können wir jetzt schon anfangen, die Laufzeit zu strecken. Ja. Was mich wirklich interessieren würde, Christoph, ist, warum schneidet der Mad Max-Nachfolger Furiosa so schlecht an den Kinokassen ab? Was ist deine Theorie dazu? Ich sehe, es wird heiß diskutiert. Ich selber habe drauf geschaut, habe gedacht, so, ja, hätte ich auch gedacht, dass es besser läuft.
Also erstmal, Mad Max Fury Road war nicht der große Hit, als den wir den alle im Kopf haben. Ja, also da muss man erstmal von wegkommen. Der ist ganz okay gelaufen und gilt eigentlich nur so als Hit, weil er dann halt überall diese Bestwertung bekommen hat, 6 Oscars gewonnen hat, irgendwie der meistnominierte Film des Jahres war, ne? Dann hat sich das so ein bisschen geändert. Aber rein durchs Boxoffice war der gar nicht so toll. So, dann kommt dazu, dass das eigentlich so schon eine ziemlich nerdige Nummer ist. Also es ist jetzt nicht wie andere Blockbuster, man sagt ja immer 4 Quadranten-Blockbuster, ne? Also jung, alt, männlich, weiblich. Und Mad Max ist halt eher jung und männlich und die anderen drei nicht so. Also das heißt, da ist schon ein Ceiling eingebaut, da wirst du nie die ganz großen Zahlen schreiben und dann ist es halt ein Prequel ohne Beteiligung eines Schauspielers oder einer Schauspielerin des Originalfilms, das ist auch immer tödlich für Kinokassen, das kommt da halt alles zusammen. Und dann kommt halt dazu, ich finde den Film super, ich habe den jetzt in Cannes gesehen, er ist aber halt nicht ganz so diese Offenbarung, wie es Fury Road war, weil da war das ja alles noch neu. So, das kommt alles zusammen. Und dann läuft der ungefähr so, wie man das, also ist gar nicht so überraschend, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, möglich. Man hätte ja auch sagen können, ja, aber diesmal Female Lead, ne? Vielleicht ist da ja noch ein Quadrant ein bisschen besser gefüllt und manchmal baut sowas ja auch ein bisschen Momentum auf, weil der Vorgänger ja inzwischen so einen guten Ruf hat und so weiter und so fort. Also irgendwie,
ja,
keine Ahnung, ich hab gedacht, so
Anya Taylor-Joy ist jetzt nicht noch, trotz Damen Gambit, jetzt nicht die gleiche Größenordnung wie Charlize Theron an den Kinokassen. Sie tauchte auch erst nach über einer Stunde auf. Der Plot lässt sich irgendwie relativ schwierig erklären, ne? Während das Original ja irgendwie Also der vierte Teil, Fury Road, spielte an 3 Tagen. Da war das alles sehr komprimiert. Der neue erzählt irgendwie die Geschichte über 15 Jahre oder so. Also das ist alles nicht so einfach. Chris Hemsworth erkennst du gar nicht, wenn du nicht weißt, dass der das ist. Das heißt, wenn du da einfach nur das Poster siehst, dann denkst du auch nicht sofort, oh, das ist Thor. Das ist alles, da kommt viel zusammen.
Ja, aber interessant, also so klingt schon schlüssig, ne? Aber so vom einfach so vom Gefühl her, aber war auch vorher sehr ruhig. Also jetzt kurz
vorher. Ist ja auch die wahre Aufgabe von Experten. Also ich muss ja jetzt nicht sagen, wie es wirklich ist. Ich muss ja bloß schlüssig klingen.
Ja, das stimmt natürlich.
Und Hauptsache, das habe ich sehr gut getan.
Ja, das stimmt. Solange die Leute sagen so, ja, okay, passt schon. Hervorragend, ja, das stimmt. Dann können wir das jetzt fortsetzen. Die ersten 5 Minuten haben wir jetzt damit schon fast gut gemacht. Jetzt müssen wir noch 30 Minuten oder so schlüssig klingen.
Weißt du aus welchem Film, aber das hast du wahrscheinlich auch nachgelesen, weil wir immer dieselben Quellen lesen, deswegen überraschen wir uns so selten, wenn wir über Filme reden wahrscheinlich. Aus welchem Film kommt denn der Titel der Need for Speed Reihe?
Oh, das habe ich gelesen, aber schon wieder vergessen, ehrlich. Warte mal. Aus welchem Film?
Ja, das ist ein Zitat aus einem Film.
Nee, ich dachte, es gibt noch so eine andere Anekdote, dass das Original Need for Speed ja tatsächlich in Zusammenarbeit mit irgendeiner Zeitschrift erschienen ist, die dann später irgendwann mal so ein schnippisches Posting veröffentlicht hat, so nach dem Motto, sorry für alles, was wir euch angetan haben. Das Filmzitat, ich glaube, das weiß ich nicht.
Das ist natürlich Top Gun. Tom Cruise, der sagt, I have the need for speed.
Oh Gott, ist deswegen diese Top Gun-Referenz in dem Film. Oh mein Gott, darauf bin ich tatsächlich nicht gekommen. Top Gun ist auch ein Scheißfilm.
Da hat der zweite Teil aber sehr gut funktioniert.
Ja, das stimmt schon. Also der zweite Teil ist nicht ganz so ein Scheißfilm wie der erste. Aber den ersten fand ich schon, weiß ich nicht, als ich den als Kind gesehen habe. Also wann ist der erschienen? 85 oder sowas, 87? Fand ich schon damals nicht so geil. Die Flugzeuge waren natürlich cool, aber ansonsten... Ja,
aber naja. Die konnten noch Coolness. Wenn man das jetzt mit dem Need for Speed Film vergleicht, mit diesen Bilchbubi-Posern, die da die ganze Zeit rumrennen, da war Top Gun aber eine andere Größenordnung, sag ich dir aber.
Ich weiß nicht, hat man nicht damals das gleiche über Tom Cruise gesagt?
Nee. Tom Cruise war danach der größte Star des Planeten, Aaron Paul hat nie wieder einen Film gemacht als Hauptdarsteller.
Ja, das schon, aber also das mit dem Milchbubi meine ich jetzt eigentlich. Auch über Leo DiCaprio hat man das mal gesagt, auch als er ein Weltstar durch Titanic geworden ist.
Ja, das waren die Hater.
Was bist du denn in dem Fall?
Naja, ich bin Experte, das haben wir schon etabliert. Und in diesem Fall war es doch einfach die Masse.
Gut, dass wir das vorher schon erledigt haben, ne? Sonst wäre es jetzt heikel geworden. Aber gut. Ja, aber gut, also da kommt der Titel her. Cool. Also für ein Autorennspiel haben sie sich auch noch in einem Flugzeugfilm bedient, ne? Es geht ja gut los, kann man dazu nur sagen. Der Film, über den wir sprechen, kommt aus dem Jahr 2014. Jetzt kommen die berühmten Eckdaten. Hat immerhin ein Budget von gleich 66 Millionen gekriegt. Ganz schön viel. Ich vorher irgendwie nicht gedacht, dass man einem Need for Speed Film so viel mitgibt und hat dann, das ist die größere Überraschung, fast so um die 200 Millionen eingespielt. Also irgendwie so vom Gefühl her hätte ich gedacht, dass der komplett abgesoffen ist. Ich musste mich ja wirklich aktiv daran erinnern lassen über diese, was gibt's denn an Spielverfilmungen Listen, dass dieser Need for Speed Film existiert. Ich hatte es sogar zwischendrin wieder vergessen, nachdem wir ihn irgendwo auf der Mitte unserer Laufzeit sogar schon mal im Gespräch hatten. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, ne, weil für mein Gefühl ist er ohne viel Fanfare erschienen und dann auch wirklich komplett im Dunkel der Geschichte verschwunden. Und deswegen hätte ich eigentlich erwartet, dass der auch komplett gefloppt ist oder sowas. Aber ist ja, sag mal, jetzt im Vergleich zu manch anderem, was wir hier schon besprochen haben, ist ja noch ganz okay gelaufen.
Naja, also das, ich weiß nicht genau, wo die 200 Millionen herkommen. Also die stimmen.
Anscheinend aus China in großen Teilen.
Genau, also das ist, China ist erstmal nicht so gut, weil in China ein sehr, sehr viel kleinerer Anteil an die Verleiher geht. Also in Amerika kriegen die Verleiher so 53% oder so von den Einnahmen, ne? Der Rest geht an die Kinos. Und in China ist das irgendwie ein Viertel oder so. Das heißt, du musst schon mal die China-Zahlen halbieren, wenn es ums Geld geht. Und in Amerika ist der halt richtig gefloppt.
Ja, genau.
43 Millionen, das ist ein super, also mega enttäuschend. Dementsprechend in Deutschland hatte er 235.000 Zuschauer, das ist auch nix. Dementsprechend, also so, ich glaube, das kam schon überwiegend dann so aus Fernost und so, und das ist dann, deswegen gibt es auch keine Fortsetzung, weil da musst du einfach, ist schön, wenn da viel rüberkommt. Die Hollywood-Studios vermissen das, glaube ich, wahnsinnig, weil jetzt seit 2-3 Jahren, so nach Corona, ja der chinesische Markt für ausländische Filme fast vollständig zusammengebrochen ist. Ne? Also die floppen da jetzt alle regelmäßig. Da werden die sich schon gefreut haben, aber nur mit dem Geld von dort kannst du deine Statistiken ein bisschen aufhübschen, aber was das Geld angeht, hast du halt dann weiterhin ein Problem.
Ja, genau. Also das ist das, was ich hinterher auch nachgelesen habe. Ne? Also Domestic Box Office ziemlich schlecht. Und es gab ja sogar mal einen Versuch, eine Fortsetzung irgendwo vom Boden zu kriegen und dann eben mit einem chinesischen Kooperationspartner, wo man dann gesagt hat, so komm, das hat bei euch viel Geld gemacht und davon sehen wir eh nicht viel, dann steuert ihr jetzt das nächste Mal ordentlich was zum Budget bei. Aber das hat dann wohl auch nicht genug Traktion bekommen.
Genau, ist dasselbe, was sie bei Warcraft versucht haben, ne? Und da wollten sie sich ja weil Warcraft war ja in China irgendwie auch ein ziemlicher Hit und dann wollten sie sich eigentlich den zweiten Teil mehr oder weniger komplett von China bezahlen lassen, hat aber nicht hingehauen. Aber wird immer öfter gemacht. Also bei Mac haben sie es jetzt gemacht, diesem Hai-Film mit Statham.
Ja.
Da haben sie dann im zweiten Teil auch viel, viel mehr chinesische Stars drin und so.
Noch
und die Spieler noch mehr chinesische Stars und mehr chinesisches Geld. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht?
Ja, genau. Wenn es klappt. Naja. Also hier hat es nicht geklappt. Der Film hat anscheinend tatsächlich ein mikroskopisch großes, aber existierendes, nennen wir es Kult-Following, ja, also Leute, die bis heute danach krähen, dass es einen zweiten Teil geben soll. Es gibt sogar Fan-Trailer für einen zweiten Teil, wo die Leute einen Vin Diesel-Crossover reinfantasieren und sonst irgendwas. Also ich war so leicht milde überrascht, ist klar, es gibt immer im Internet irgendwelche Leute, die irgendwas cool finden oder so. Also hatte eigentlich gedacht, das ist so ein komplettes, ne, Ding, das keine Sau mehr interessiert, und das ist nicht ganz der Fall. Regie, Scott Waugh, hat nichts Weltbewegendes gemacht, von dem ist dieses Act of Valor. Das ist dieser Film, den er da gemacht hat mit lauter echten Navy Steels, den ich mal auch irgendwann gesehen habe, aber ich kann mich an nichts erinnern. Und das bekannteste
Das war halt damals ein mega überraschender Superhit in Amerika, ne? Also es kam irgendwie dann so genau zu der Zeit. Also da gab es dann 20 Jahre lang nur Antikriegsfilme. Und dann kam er da halt und hat so einen richtigen Heldenverehrungspatriotenkram gemacht. Wohl handwerklich auch ziemlich gut. Und das Ding ist abgegangen wie sonst was. Und das ist ja, glaube ich, auch der Film, der ihm diesen Job dann eingebracht hat, ne?
Ja, ganz bestimmt. Also das ist halt so ein richtiger Militärpropagandafilm, ne? Auch in enger Zusammenarbeit mit und so weiter und so fort. Genau. Bekanntestes, was er gemacht hat, dürfte der letzte Expendables sein, also der vierte.
Und zwischendurch hat er noch Hidden Strike gemacht, irgendwie auch so ein China-Projekt mit Jackie Chan und dann John Cena. Der lag dann aus irgendeinem Grund, weil irgendjemand pleite gegangen ist, irgendwie 5 Jahre lang im Giftschrank, komplett fertig und ist dann letztes Jahr mit 5 Jahren Verspätung bei Netflix erschienen in Deutschland.
Genau, kann sich auch keiner dran erinnern. Also die 2 Tage, die er auf der Startseite war, war der mal populär, von daher.
Ich habe ihn gesehen, der war schon schlecht, aber er war auf jeden Fall besser als der letzte Expendables, der war ja indiskutabel.
Ja, der war in der Tat unfassbar schlecht, also naja. Also das wischen wir mal weg, aber weiß ich nicht, da kann wahrscheinlich auch Scott Waugh nichts dafür, ne? Das war halt auch, der letzte Expendables war halt alleine schon, dass du halt merkst, so, also Sylvester Stallone hat tatsächlich sein Haltbarkeitsdatum sehr weit nach hinten verschoben, weiter als man es je für möglich gehalten hat, aber inzwischen ist es weit überschritten und das merkt man halt echt an allem. Das war ja auch schon beim 5. Rambo so, dass man gedacht hat, das hätte er besser nicht gemacht.
Ja, vor allen Dingen, weil auch Scott Waugh, also wenn man jetzt den ersten beiden Filmen irgendwas zugute halten will, dann halt zumindest, dass sie weitestgehend handgemacht sind, ne?
Ja, genau. Das ja und der ist ja auch so ein ehemaliger Stuntman, der dann in so Regie rübergewechselt ist, so wie auch jetzt dieser John Wick-Regisseur und sowas. Und man merkt das schon, ne? Dass dann halt die Leute dann auch gerade handwerklich in den Action-Szenen Zeug abliefern, wo du denkst, das ist cool.
Genau, und das ist bei Expendables 4, wo die alles mit peinlichsten CGI zusammengekleistert haben, da ist dann davon nichts mehr über. Und die Action-Szenen, die er hatte, musste er auch noch komplett zerschneiden, weil sich seine alten Schauspieler da auch gar nicht mehr so schnell bewegen können, dass das irgendwie toll aussieht. Dementsprechend, also das Ding war, boah, das war.
Ja, genau. Das war kurz vor Steven Seagal-Level, weißt du, und sie können nur noch im Sitzen kämpfen. Nun denn, aber Need for Speed, ne, da ist noch nichts, also, naja, aber auf jeden Fall sehr wenig CGI im Einsatz. Da, wo sie im Einsatz ist, ist sie dafür so auffällig, dass man eigentlich meistens ganz gut sagen kann, welche Szenen mit und ohne CGI gemacht wurden. Und hat auf dem Papier erstmal einen ziemlich guten Cast abgekriegt, ja. Also, jetzt kommt mit großen Anführungsstrichen der bekannteste Name, Michael Keaton, ist nominell in diesem Film. Wir sprechen aber gleich darüber, warum man das am besten ignoriert. Ansonsten Rami Malek, damals noch unbekannt, ist noch vor Mr. Robot und Skyfall und sonst irgendwas, aber ist da drin.
Und seinem Oscar, ne?
Und seinem
Oscar.
Ja, und also ist auf jeden Fall sehr charmant. Aaron Paul, ne, frisch aus Breaking Bad, also Jesse Pinkman aus Breaking Bad, spielt die Hauptrolle. Dominic Cooper, kennt man aus Preacher, hat irgendwann mal einen jungen Tony Stark bei Marvel gespielt, spielt den Bösen. Scott Miscuti, der bekannt ist als Kid Cudi, ist ein Rapper, der mir nichts sagt, aber in diesem Film vorkommt. Und dann noch Imogen Poots, kennt man anscheinend aus 28 Weeks Later und Outer Range. Oh,
Female. Und Dakota Johnson. die jetzt.
Naja, ja, ja, kommt auch vor.
Großer Marvel-Star ist. Ja, damals kannte sie auch noch keiner.
ist mehrfach tatsächlich im Bild gesehen worden, ja, genau. Ja, das ist also auf jeden Fall, also gerade also aus heutiger Sicht, ne, der Cast ist an sich gut gealtert, ne? Also Aaron Pauls Stern ist garantiert gesunken seitdem, aber ansonsten ist das schon eigentlich, liest sich erstmal ziemlich gut. Und es ist auch, also es war eigentlich, also ich weiß nicht, vielleicht ist es hat sehr viel, glaube ich, mit Erwartungshaltung zu tun, aber es ist, war überraschend besser als erwartet, der Film. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hattest du den schon gesehen? Wahrscheinlich schon, ne?
Ich hatte den schon gesehen. Und ich hatte dem damals, ich habe ja Letterboxd, also weiß ich immer, was ich damals gegeben habe. Und ich habe damals 3 Sterne gegeben. Die heutige Wertung verrate ich noch nicht, ne?
Ja,
wir wollen ja nicht spoilern. Ne? Aber sie hat sich geändert.
Bin ich gespannt. Kann eigentlich nur nach unten gegangen sein. Aber ich bin, ich war trotzdem erstmal positiv überrascht. Weil ich hatte eigentlich erwartet, dass das jetzt, also ich habe den Film gestartet, so rum muss ich es erzählen. Und dann, der ist auf Netflix für alle, die den irgendwie sehen wollen. Und dann gucke ich unten in die Zeitleiste und sehe 2 Stunden, 5 Minuten. Und ich dachte schon so, oh.
Hast du noch Glück gehabt? Da war ich schon, ich bin mit anderer Erwartungshaltung reingegangen. Ich hatte vorher auf IMDb nachgeguckt, da steht 130 Minuten. Das heißt, als ich das gesehen habe, hatte ich schon 5 Minuten gespart. Ja, also, aber ist natürlich trotzdem pervers lang.
Also es ist viel länger als erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt die Stunde 40 oder sowas, ne? Und dann habe ich gedacht, oh, das wird wahrscheinlich sehr, sehr zäh und der ist auch zu lang, aber es ist nicht so schlimm geworden, wie ich eigentlich gedacht habe, muss ich sagen. Wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir wirklich über den Film sprechen, auf die Spielreihe kommen. Also ich glaube, man muss den meisten Leuten nicht erklären, was Need for Speed ist. Es ist eine der altgedientesten Racing, also Rennspielserien im Computerspielbereich. Ist eher ein Arcade-Racer, ne? Also legt jetzt nicht Wert darauf, wahnsinnig detaillierte Physik-Simulationen und jede einzelne Feinheit der Gangschaltung abzubilden, sondern mit schicken Autos sehr schnell über häufig auch sehr hübsche Kurse zu rasen, ist sozusagen Kern von Need for Speed. Aber danach wird's dann schon schwierig, weil die Reihe, weil die auch schon so lange läuft, ich weiß gar nicht, 30-jähriges Jubiläum oder sowas, müssten die jetzt schon gefeiert haben oder bald feiern, keine Ahnung. Ich glaube, das war schon. Und deswegen hat die halt unfassbar viele Geschmacks- und Stilrichtungen inzwischen entwickelt. Also es ist gestartet als so diese klassischen Arcade-Racer durch hübsche Landschaften und hatte so als besonderes Feature, dass halt besonders teure und tolle Luxusautos dabei im Vordergrund standen. Dann hatte es sein großes Revival mit Need for Speed Underground. Da ging es dann eher um so Tuning-Cars, ne? Also auch so normale Straßenwagen, aber aufgemotzt, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach Opel Corsa, was nicht stimmt, aber halt so Dinger und dann aber auch auffrisiert und mit Unterbodenbeleuchtung und sonst was und bei Nacht durch die Innenstädte, reiten sie dann eigentlich bis heute und dann gab's aber noch Auskopplungen mit Need for Speed Shift, wo es ins Simulationsgenre ging und es gibt einen Titel, wo sie gedacht haben, vielleicht können wir ja das Ganze zu so einem großen Story-Ding machen, wenn wir die Rennen einpacken, wie in einen großen Kinofilm, und das ist Need for Speed The Run. Und witzigerweise haben sie sich anscheinend tatsächlich gedacht, als sie dieses Filmdrehbuch geschrieben haben, na gut, es gibt dieses eine Spiel, das so ein bisschen einen auf Kinofilm macht, dann nehmen wir uns das doch als Vorlage oder so, ne? Also zumindest als grobe Inspiration, weil tatsächlich die Geschichte von Need for Speed The Run hat grobe Ähnlichkeiten mit der Story des Films. Nämlich, da gibt's ein großes Rennen quer über die USA, in dem Falle von San Francisco nach New York. Der Film macht sowas Ähnliches dann in die umgekehrte Richtung, von New York nach San Francisco. Hier geht's um Spielschulden bei der Mafia. Im Film geht's aber auch darum, dass jemand erstens Geldsorgen hat, aber später auch Rachegedanken hat und das setzt den ganzen Plot an den Gang. Ja, und dann gibt's noch so leichte Anleihen an das Ding, zum Beispiel das Rennen in dem Film, das ist das De Leon-Rennen und es ist angelehnt an einen Charakter aus Need for Speed The Run. So, das sind so die ganz groben Ähnlichkeiten. Da ist nicht wahnsinnig viel drin, ist nicht so, dass sie das jetzt irgendwie wirklich ganz im Detail aufgegriffen hätten, aber man merkt schon, es gibt ein paar Need for Speed-Spiele, die haben tatsächlich so eine Art erzählte Handlung, das ist das Prominenteste davon, also wo die Handlung am ausführlichsten ist und dann haben sie wohl gesagt, naja gut, in Ermangelung von Alternativen bedienen wir uns da.
Gibt es nicht auch noch so eine Spin-off-Reihe, wo man hauptsächlich so vor Cops wegfahren muss oder man spielt die Cops und muss jemand einfangen? Weil das ist das Einzige, was ich gespielt habe.
Ja, genau. Also das ist, weiß ich nicht, ob man das als wirklich als Spin-off-Reihe sehen will, weil das ist nicht darauf beschränkt. Also du meinst wahrscheinlich die Hot Pursuit-Spiele, ne? Die haben das dann sozusagen so richtig noch themengebend im Titel. So Cops and Robbers mäßig, ne? Dass du dann vor der Polizei wegfährst. Aber das ist zum Beispiel auch beim Need for Speed Most Wanted und sowas. Also es ist in einigen Serienteilen so, dass dann die Polizei auch auf den Plan tritt und dass du dann vor denen flüchten musst. Kann auch manchmal in den Spielen übrigens extrem nervig sein, weil dann ständig irgendwie die Polizei dir auf den Hacken hängt und dann musst du erst die Polizei loswerden, bevor du irgendwie das normale Spiel fortsetzen kannst.
Das ist das Schöne am Film, ne? Wenn du auf der Autobahn die Polizisten abhängst, ja, und einfach gerade weiterfährst auf der Autobahn von New York bis San Francisco, dann kommen die nicht an der nächsten Ausfahrt nochmal neu oder sperren das irgendwo 10 Kilometer weiter, sondern wenn du die abgehängt hast, dann bist du die auch los. Die kommen dann nicht mehr.
Die haben auch das keine Polizeihubschrauber.
Das ist im Film alles viel easier. Das ist dann nicht so nervig. Das ist gut.
Ja, genau. Ja, also bis zum, ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss kommt mal ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Aber die meiste Zeit, ich glaube, einmal reden sie drüber, dass ein Polizeihubschrauber vielleicht irgendwie im Anflug sein könnte und wenn der sie entdeckt und so, dann ist ja alles vorbei, aber den sieht man dann nie. Aber mein Gott.
Also was Polizeiverfolgung angeht, ja, von flüchtigen Autos, ist Blues Brothers 100-mal plausibler als Need for Speed. Und das heißt was.
Ja, Need for Speed ist sowieso so ein Film, den schaut man nicht auf der Suche nach Plausibilität, Glaubwürdigkeit oder sonst irgendwas.
Da musst du nachher mal einfach 10 Minuten deinen Kopfhörer weglegen und mich reden lassen, weil das ist der Großteil meiner Notizen.
Ja, das ist ja okay.
Ich habe da Fragen. Diesmal muss ich sie nicht Christian und dir stellen, sondern nur dir, aber ich habe da Fragen.
Ich hab zwischendrin angefangen, sogar ein neues System zu entwickeln, wie ich diese Darstellung kategorisiere. Ja, also ich habe dann überlegt, dass es sowas wie Level 1 und Level 2 Dummheit gibt, weißt du? Angelehnt an das Kahnemannsche System 1 und System 2 unseres Denkens. Das System 2 wird ja aktiv, wenn du anfängst, wirklich so bewusst über was nachzudenken. Und System 1 ist Sachen, die du eher so schematisch und nach vorgefertigten Erfahrungswerten oder sowas erfasst und verarbeitest. Und ich habe festgestellt, so Level 2 Dummheit, also das, was wo einem auffällt, dass es doof ist, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, ist das, was man einfacher fressen kann. Aber in dem Fall gibt es halt ganz viel Level 1 Dummheit, die so aggressiv dumm ist, dass man sie einfach nicht übersehen kann, weil sie einen einfach anspringt und man, da musst du nicht drüber nachdenken, du siehst es und du weißt sofort, dass das dumm ist und nicht funktionieren kann, so wie es gerade dargestellt wird.
Genau. Soll ich mal die Story erzählen?
Du kannst gerne damit loslegen, jawohl.
Also Aaron Paul spielt Toby Marshall, irgendwie so einen ehemaligen Rennfahrer. Ich weiß nicht genau, welche Lieder, wahrscheinlich so NASCAR oder sowas in der Art.
Ich glaube gar so, nichts, und, oder? Ist es nicht so, nee, dass Toby Dingsbums irgendwie ist der beste Rennfahrer der Welt und das weiß auch jeder und das erkennt jeder an, obwohl er eigentlich nie was gewonnen hat, weil er nämlich leider auch noch arm und ein Vertreter der Arbeiterklasse ist?
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist sein Vater gestorben und er hat jetzt die Tuning-Werkstatt von seinem Vater übernommen, ist da aber eigentlich quasi pleite und muss bald dicht machen. Und dann kommt sein ehemaliger Rivale Dino, gespielt von Dominic Cooper, und der stellt ihm da so ein mega teures 3-Millionen-Auto hin und sagt, hier ist irgendwie kaputt oder ist nicht fertig oder was weiß ich, mach das mal fit und dann kriegst du die Hälfte davon als Bezahlung ab, was ja eigentlich ganz nett ist, ne? So, dann machen sie das.
Ist eigentlich ein absurd guter Deal, ne? Also das ist ja auch noch sein Rivale aus Jugendzeiten, der ihm seine Angebetete ausgespannt hat, ja? Und dann,
nee, das kommt ja erst noch.
Nee, das ist schon vorher. Die treffen sich doch vorher auf dem Rummel, da wo er seine Ex-Freundin oder sowas trifft und die ist jetzt mit dem zusammen, die ist von mit dem aus Manhattan gerade wieder in das Kaff da in Mount Kisco zurückgekehrt oder sonst irgendwas. Und dann kommt er zu ihm auch noch in die Werkstatt.
Ja, also eigentlich, das ist irgendwie so, es wirkt im Film so, als ob Aaron Paul das jetzt irgendwie so schlucken muss und so, aber eigentlich kriegt er einfach einen Riesenhaufen Geld für scheinbar relativ wenig Arbeit geschenkt, ja. Und dann
also
denkt man noch so, okay.
Angebot.
Ja, und dann denkt man noch so, okay, der wird ihn jetzt halt da irgendwie betrügen und so, ne? Aber nee, sondern das läuft eigentlich alles super durch. Die verkaufen das an so einen reichen, was weiß ich, Heini, so einen Sammler. Der ist
Engländer
ein Expert.
Halt, ne?
Genau. Und Julia Madden, das ist die Imogen Poots, die ist seine Expertin. die da das Auto anguckt und die Verhandlungen führt, ja, und die bezahlen dann irgendwie, sagen wir mal, das ist maximal 3 Millionen wert, die kriegen dann 2,7, das passt schon. Aber weil Tobi halt so ein, was weiß ich, da immer noch ein Hühnchen zu rupfen hat, lässt er sich halt dazu überreden, mit Dino ein Wettrennen zu fahren, so doppelt oder nichts. Also entweder kriegt er irgendwie das ganze Geld oder er kriegt gar nichts. Und ja, also das Rennen endet aber damit, dass ein dritter Fahrer, jemand aus Aaron Pauls, ich glaube, sein guter Kumpel von ihm, oder ist das sogar sein Bruder? Nee, ich glaube, es ist ein guter Kumpel. Ne?
Er sagt, er fühlt sich, als wäre das sein kleiner Bruder. Es ist aber tatsächlich der Bruder von dieser Ex-Freundin von der Dakota Fanning.
Ah, okay. Johnson, das weiß ich.
Johnson, ja, Johnson. Was auch immer.
Super. Also guck mal, die ganzen Feinheiten wieder. Auf jeden Fall geht der dabei hops, weil Dino ihn von der Straße drängt. Und dann ist er tot. Dino begeht Fahrerflucht. Aaron Paul geht für 2 Jahre in Knast. So, weil er, der packt zwar aus, also ist nicht so, dass er dann schweigt und so, sondern er sagt die ganze Zeit, ja, das war Dino. Aber offenbar kann die Polizei nicht einfach irgendwelche Farbspuren angucken, weil der offensichtlich von einem roten Auto gerammt wurde und nicht von einem blau-weißen, wie ja. Aaron Paul das gefahren ist.
Es aber gibt doch kaum Zeugen, obwohl sie minutenlang quasi durch den Verkehr gerast sind mit 3 extrem seltenen, millionenteuren Supercars.
Genau.
Und sie verurteilen den einen Typen, der ein unbeschädigtes Fahrzeug hinterher vorzuweisen hat. Also die Karre, in dem sie Aaron Paul erwischen, ist ja völlig unbeschädigt, weil er hatte mit diesem Unfall nichts zu tun.
Genau, aber du kannst natürlich trotzdem, also dass er überhaupt verurteilt wird, das ist ja schon okay.
Ja, genau, aber er wird ja wegen Totschlags verurteilt.
Ja, irgendwie so ein bisschen, da ist, scheinen mir aber 2 Jahre auch zu wenig. Auf jeden Fall geht er in den Knast, kommt hinterher raus, will sich jetzt rächen. Und er will sich halt rächen, indem er an so einem Auto, so einem illegalen Autorennen in San Francisco teilnimmt. Dafür braucht er aber erstmal ein Auto. Das besorgt er sich von dieser Imogen Poots. Und das muss er jetzt aber, erstmal muss er das Auto innerhalb von 45 Stunden, bis das Rennen in San Francisco anfängt, von New York nach San Francisco bringen. Das ist schon nicht so einfach. Das heißt, du musst einmal quer durchs Rand rasen. Und das zweite ist, dass er noch gar keine Einladung für dieses Rennen hat, das irgendwie so ein legendäres Underground-Rennen ist. Das heißt, er muss jetzt während dieser Fahrt einmal quer durchs Land irgendwie so auf sich aufmerksam machen, dass der Veranstalter des Rennens nicht drumherum kommt, ihm noch nachträglich eine Einladung zuzuschicken. Das heißt, er muss irgendwelche, was weiß ich, Stunts machen, die dann irgendwie gefilmt werden und auf YouTube landen. So, dass er da irgendwie so, dass die Leute das mitbekommen und so alle sagen, der muss da jetzt mitfahren. So, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und als Dino das mitbekommt, dass der da jetzt vielleicht doch noch rechtzeitig ankommt, setzt er noch irgendwelche, dann setzt er so ein Kopfgeld auf ihn aus und sagt, ja, wer der jetzt irgendwie verhindert, dass der jetzt noch rechtzeitig hier in San Francisco ankommt, dem schenke ich ein 3 Millionen Auto. Und dann gibt's halt Leute, die versuchen ihn abzudrängen oder mit Schrotflinten auf ihn schießen und er muss halt irgendwie nach San Francisco kommen.
Ist übrigens die einzige Währung, in der in diesem Film bezahlt und gehandelt wird, sind immer Autos. Es ist nicht so, dass ein Kopfgeld ausgesetzt wird in Höhe von $300,000. Nein, es ist ein Auto. Es ist auch nicht so, dass der Gewinner von diesem Super Secret Street Race Geld gewinnt. Er gewinnt Autos. Theoretisch gewinnt er Autos. Er gewinnt die Autos seiner Rivalen und wie viel Sinn das macht, kommen wir auch noch zu.
Ja, bleiben ja nicht viel übrig am Schluss.
Ja, wollte gerade sagen, er gewinnt rauchende Wracks für seine Leistung.
Genau, und das mit diesem Kopfgeld macht auch keinen Sinn, weil das macht er ja öffentlich in der Radiosendung von Michael Keaton. Und zu diesem Zeitpunkt ist er ja aber noch der, der abstreitet, dass er damals irgendwas mit diesem Unfall zu tun hatte. Und er gibt sich ja noch offen so als fairer Sportmann und totaler Saubermann. Und dass der jetzt öffentlich dazu aufruft, ihn irgendwie da über den Haufen zu schießen, passt in der Stelle überhaupt nicht zu seiner Figur. Aber so ist das halt in dem Film.
Das macht er nur aus moralischer Entrüstung, weil dieser Straftäter an dem ehrbaren Underground-Rennen teilnehmen darf.
Ja, vielleicht. Genau. Ja. Also, wir kommen noch zu anderen Sachen. Aber das ist so ein bisschen die Story. Und dann gibt's am Schluss halt noch dieses Rennen, aber das sind dann auch nur die letzten 10 Minuten.
Ja, 10, 20, irgend sowas. Ja, genau. Also das ist grob die Geschichte. Die Geschichte ist halt wirklich, also ziemlich, Es ist halt einfach ganz viel, was daran idiotisch ist. Wir haben ja noch, wir haben noch nicht mal alles im Detail ausgebreitet, was in dem Film an idiotischen Dingen passiert. Die haben ja auch noch zum Beispiel diesen Piloten, das ist die Rolle, die der Kid Cudi spielt. Und also der ist eigentlich dazu da, immer zu gucken aus der Luft, ob jetzt irgendwie die Straße einigermaßen frei ist und die vorzuwarnen, um vielleicht dem Ganzen, weiß ich nicht, noch den Hauch von einem Verantwortungsbewusstsein zu verleihen. Das ist ganz interessant, die Spiele haben auch so ein bisschen das Problem. Die Need for Speed-Reihe wurde auch immer so ein bisschen kritisiert, insbesondere seitdem die angefangen haben, mit Need for Speed Underground diese Underground-Straßenrennen zu inszenieren, dass man sagt, so Moment mal, es gibt ja wirklich junge Leute, die so Straßenrennen fahren und die töten sich und gefährden andere und bringen auch vielleicht andere dabei manchmal um. Das ist extrem heikel, was dir dargestellt wird, und es wird in einer glorifizierten Form dargestellt. Ne? Also diese Need for Speed, die inszenieren auch dieses Underground Racing als, das sind so die anti-autoritären Freigeister, die so richtig einfach leben wollen und nicht den Stiefel des Staates in ihrem Genick akzeptieren, bla bla bla. Ne? Und dann wird so manchmal auch versucht, zu in den Dingern, wo dann die Cops so die Bösen und die Gegenspieler sind, so noch ein bisschen die Kurve zu kriegen, und dann sind das vielleicht die einzelnen korrupten Arschloch-Cops, aber nicht die Polizei insgesamt und solche Geschichten, aber es bleibt halt immer so ein bisschen, sagen wir mal, ein gewisses Messaging-Problem, ne? Und der Film ist da ja teilweise auch so, dass du denkst so, okay, also der Polizist ist tot, so wie der gerade gecrashed ist, ne? Wegen dieses illegalen Straßenrennens,
aber
das unsere edlen Helden hier durchführen.
Ja, das funktioniert, die haben bei mir von Anfang an verschissen. Also erstmal diese super tiefe Stimme von Aaron Paul, da dieses Rumgrummeln, das ist ja nur peinlich, ne? Also der ist erstmal Vin Diesel für ganz, ganz Arme. So, damit fängt es an. Dann gibt es das erste Rennen, oder ich weiß nicht, wer das erste Rennen ist, auf jeden Fall die erste Auto-Action-Szene, auch schon mit Luftüberwachung von diesem Kid-Heini. Und dann, ich glaube, das ist entweder Paul oder sein halber Bruder, dann fährt der von so einem Flaschensammler auf der Straße quasi so einen Einkaufswagen, wo der seine Flaschen drin gesammelt hat über den Haufen und ihn auch fast tot in der Kurve. Und die lachen dann alle darüber.
Ja, genau.
Und das ist ja nicht mehr irgendwie so, wir zeigen jetzt dem Staat hier, dass wir rebellisch sind, sondern das ist ja totales Wegtreten nach unten, ne? Also der arme Typ, der jetzt den ganzen Tag seine Flaschen gesammelt hat, um die irgendwie da für ein paar Euro da abzugeben, der wird jetzt fertig gemacht, hat den Schreck seines Lebens, sein Tagesding ist weg und die lachen drüber. Ab der Sekunde fand ich die alle nur noch scheiße. Haben bei mir direkt verkackt.
Dass er nicht tot ist, ist pures Glück. Also es ist einfach nur, eine Sekunde später wäre halt einfach nur noch so ein roter Strich auf der Fahrbahn gewesen.
Wenn das jetzt irgendwie so ein Geschäftsmann gewesen wäre, dem sie, was weiß ich, dem vor Schreck das Handy aus der Hand fällt oder so, ne, so ein bisschen nach oben treten. Da kann man dann auch drüber streiten, aber dann kann man ja zumindest noch über dieses Rebellentum reden. Aber im Flaschensammler seinen Einkaufswagen wegzufahren und drüber zu lachen, das kann der Bösewicht machen, ne? So, das kann man am Anfang einmal zeigen, damit man auch wirklich weiß, den darfst du hassen. Aber das machen hier die Helden und man soll das cool finden. Fuck you. Also da kannst du komplett vergessen bei mir. Die waren völlig unten durch. Und dann später die anderen Szenen, wo die als cool gezeigt werden sollen, waren genauso. Dann irgendwann der Ramik Heini, der Malek Ramik hat ja der... Warte mal.
Oh ja, das ist auch eine Szene, die Rami Malek...
Rami Malek kündigt dann, also sozusagen, der hat dann jetzt in diesen 2 Jahren, wo Aaron Paul im Knast saß, hat er irgendwie so einen nervigen Bürojob im Anzug und Krawatte angenommen, ne? Wo er eigentlich keinen Bock drauf hat, weil er ist halt Racer oder Automechaniker. Und dann kündigt er halt seinen Job. Okay, dann zieht er erstmal sich nackt aus, kann man drüber diskutieren, aber das ist halt so ein bisschen so symbolisch, hier, ja, ich war hier die ganze Zeit in den falschen Klamotten, ich bin kein Anzugträger, ne?
Ja, das ist auch der Ausbruch des Freigeists, ja.
Ja, aber dann knutscht er da noch mit so einer Mitarbeiterin von sich rum, die das irgendwie nicht so geil findet, glaube ich, und sagt, ja, das wollte ich schon immer mal machen.
Ja,
ich dachte, Alter, hau dem in die Fresse, Alter, was ist denn hier los?
Also, erstens, ja, die Szene ist eindeutig aus der Kategorie, würde man heute nicht mehr so machen. Es gibt eine Stimme offscreen, wenn er dann in den Aufzug steigt, die sagt, Finn, so heißt der Charakter, ruf mich an. Mutmaßlich haben sie versucht, vielleicht nochmal über so ADR oder so nachträglich da zu signalisieren, dass sie das gut fand. Aber es ist nicht für den Zuschauer nicht zuzuordnen, wem diese, ist eine weibliche Stimme, aber wem sie gehört.
Ja, auf jeden Fall ekelhaft die Szene. Und das sind so die Sachen, wo irgendwie mir als Zuschauer gesagt wird, wie cool die alle sind und dass ich das doch heldenmäßig finden soll.
Ja, genau. Übergriffig, verantwortungslos. Ja, das sind die Helden, das sind halt einfach lässige Jungs.
Das ist immer nach unten.
Das und haben ein Ehrgefühl und ja,
wie
aber nicht nur, also sie sind ja auch, sie treten ja an gegen das böse reiche Schwein.
Ja gut, das ist okay, aber das ist der einzige. Ansonsten geh doch einfach in das Büro des Chefs, zieh dich nackt von ihm aus, knall ihm dein Anzug da auf den Tisch und sagst hier, macht euren Scheiß alleine und spazier nackt stolz durchs Büro und alle klatschen. Weißt du, so ganz easy. Da bist auf, das kannst du ja machen. Aber so, also die Vorstellung davon, was cool ist und was nicht cool ist, da komme ich mit dem Film einfach nicht zusammen.
Ja, wie gesagt, das ist halt schon wieder wie bei Angry Birds. Der haben wir ja, glaube ich, auch schon gesagt. Der Film hat so ein bisschen ein Problem zu erkennen, welche Botschaften da so bei ihm ausgestrahlt werden. Und der Film ist halt auch so ein bisschen so, naja, da muss halt Teil der Suspension of Disbelief sein, dass das alles egal ist sozusagen. Du musst einfach akzeptieren, dass das cool ist, was die da tun. Das Geile ist ja auch so, die Logik des Films ist auch teilweise sogar in seiner Erzählung oder in seiner Welt so komisch. Weil das, worüber Toby immer wieder jammert, ist, dass der Dino, nachdem der hat ja den Petey quasi totgefahren. Und das, was er immer wieder beklagt und was er ihm nicht vergeben kann, ist, dass er nach dem Unfall einfach weitergefahren ist, anstatt nochmal nachzuschauen, wie es dem geht, nachdem er in einem brennenden Wrack sich 50 Mal überschlagen und dann von einer Brücke gestürzt ist. Also das ist so ein, ja, natürlich ist der Todunfall, ne? Aber das, was schlimm ist, ist, dass der böse Dino dann einfach Fahrerflucht begangen hat, nicht am Tatort geblieben ist, einfach weitergefahren ist. Er beschwert sich nicht darüber, dass der Dino ihn abgedrängt hat und damit zu diesem tödlichen Unfall überhaupt geführt hat oder dass er ihn danach der Polizei ausgeliefert hat und behauptet hat, er sei ganz woanders gewesen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass er nicht zurückgefahren ist, ja, um sich nochmal persönlich davon zu überzeugen, dass im Innern dieses Fahrzeugs nur noch roter Matsch ist.
Genau. Und genau dasselbe macht Erwin Paul ungefähr 50 Mal in diesem Film.
Ja, genau. Er fährt ja sogar als Geisterfahrer dann quasi über einen normalen Highway. Also alle Menschen außerhalb der relevanten Figuren sind scheißegal.
Genau. Am Schluss, wenn dann Dino irgendwie einen Unfall hat, dann fährt er zurück und holt ihn da raus, ne? Das ist fein. Aber wenn einfach irgendwelche Mutter mit Kindern auf dem Rücksitz irgendwie da sich überschlagen und neben der Straße liegen, die zählen nicht, weil die stehen nicht im Abspann.
Kennen wir ja gar nicht. Das sind ja NPCs, Christoph.
NPCs, ja. Ja, gut, das ist jetzt auch gar nicht so das, was mich so im Großen stört, ne? Das ist halt bei so Underground-Rennfilmen ist das halt so.
Es ist halt sehr auffällig in dem Film, vor allem, weil er diese Moralerzählung und insbesondere dieses, ja, wenn sowas passiert, muss man sich kümmern, so in den Mittelpunkt stellt. Und das wirkt dann halt alles sehr lächerlich. Aber ja, ich würde jetzt auch sagen, für so einen Hirnausfilm, ja, mein Gott, ne? Also ich würde sagen, es gibt genug Filme, die haben auch irgendwelche Probleme, wo man sagt, so, ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ist vielleicht eigentlich nicht so das Signal für die Jugend, würde man nicht im pädagogisch wertvollen Programm ausstrahlen wollen, aber die können trotzdem gut sein. Was er gut macht,
ja, ich will ja Anarchie. Ich will ja Anarchie. Also beim Underground-Rennfilm will ich Anarchie, aber das hier ist halt alles in die falsche Richtung.
Ja, genau.
Das ist ja nicht gegen die Staat oder die Staatsmacht oder sonst irgendwas, ne? Das ist halt alles so, also angefangen von dem Straßenflaschensammler da so, das ist halt alles in Richtung der Schwachen und überhaupt nicht cool. Das ist einfach, das sind alles Arschloch-Moves.
Das sind halt Dinge, genau. Also da haben Leute Szenen geschrieben, die nicht verstehen, worum es da eigentlich geht, ne? Also diese Befreiung von den Fesseln von Corporate America oder sowas, dass das halt eben auch gegen diese Obrigkeit geht, die dich in das monotone Leben zwingt, ja. Aber die Szene, wo er dann einfach mal eine beliebige Kollegin abknutscht, während er ja nackt durchs Büro läuft, wohlgemerkt, ne? Also es ist hier quasi ein sexueller Übergriff, der da stattfindet. Das wird halt einfach da reingeschrieben, weil jemand nicht nachdenkt, was erzähle ich denn da gerade?
Genau. Ansonsten, warum ich damals wahrscheinlich 3 Sterne gegeben habe, keine Ahnung, was ich vor 8 Jahren gedacht habe, ne? Shit happens.
Das weiß keiner mehr. Das kannst du mich auch jetzt nicht fragen, was ich vor 8 Jahren, was mich da zu einer Wertung geführt hat. Das müsste
genau,
ich
also ich habe die Kritik nicht geschrieben auf Filmstarts, das war Björn, der hat auch 3 gegeben. Sonst könnte ich natürlich die lesen, aber habe ich halt nicht getan. Ich gehe davon aus, dass ich damals im Kino so diese Auto-Action, diese handgemachte Auto-Action gut genug fand.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so der Grund, sich diesen Film anzugucken, wenn überhaupt. Ich fand jetzt im nochmal gucken, jetzt auch nur zu Hause auf einem sehr großen, aber es ist halt nur ein Fernseher. Hat's mich jetzt halt nicht mehr so weggehauen. Ich fand's ganz gut. Ich fand's unnötig zerschnitten dafür, dass sie es ja tatsächlich gemacht haben. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, dass es halt handgemacht ist. Ich glaube, das haben sie einmal zwischendurch gemacht, wo es so einen relativ krassen Sprung gibt, wo der einmal so komplett über so eine Autobahn rüberspringt und dann auf der anderen Seite dann im Gras landet. Die inszenieren sie so ein bisschen so, dass du auch siehst, dass die das vor Ort tatsächlich gemacht haben. Aber ansonsten ist halt doch sehr viel zerschnitten und ich fand das alles okay. Es ist relativ abwechslungsreich, weil die halt diese ganzen verschiedenen Game-Typen, glaube ich, auch versucht haben reinzukriegen. Ne? Also du hast irgendwelche, was weiß ich, Nachtrennen, du hast irgendwelche Polizeiverfolgungsjagden, du hast irgendwelche langen, also 45-stündigen Overland-Dinger, du hast am Schluss dieses klassische Wettrennen auf irgendwelchen Landstraßen. Dadurch ist das relativ abwechslungsreich. Das ist schon okay. Also der Action-Teil ist ordentlich. Man merkt auch, dass der Regisseur halt früher Kameramann war und Stuntman und da auch einige Sachen gemacht hat, die wohl auch ein bisschen risikoreicher waren. Also Kamerapositionen, wo auch mal was schief gehen könnte, die dafür aber besonders spektakulär aussehen, wo die Autos halt sehr nah ranfahren oder direkt davor stoppen. Und bei dem Szene mit dem Flaschensammler fliegen die Flaschen dann noch direkt in die Kamera und so. Das ist schon okay. Also da haben die schon ein bisschen was gemacht.
Wobei ist der wegfliegende Einkaufswagen, das war doch ein CGI-Ding, oder? Wo der so Richtung Kamera fliegt.
Das kann schon sein, dass die Flaschen dann im letzten Moment zu CGI geworden sind. Aber das war trotzdem okay. Also das waren so Szenen, wo ich gesagt habe, okay, da versuchen die mal irgendwie noch was mit der Kameraperspektive. Ich kenne nur diese Geschichte, wo der... Ich glaube, das ist Dominic Cooper, sollte halt direkt vor dem, so möglichst einen Millimeter vor dem Regisseur mit der Kamera halten, aber er hat sich da nicht getraut und dann hat der Regisseur gesagt, fahr mal so, dass du das Gefühl hast, du würdest mich umfahren. Und dann hat er noch so eine Sicherung eingebaut, dass wenn das wirklich passiert, dass er dann zur Seite gerissen wird und so und dann hat das halt geklappt, dass er direkt davor anhält. Also die haben da schon was versucht. Das ist schon okay. Hat mich
es gibt witzigerweise, ne? Glaube ich, eine fast identische Geschichte zu einer Szene aus John Wick. Wo es auch genauso, die genauso kolportiert wurde. Ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht von den Rennszenen. Also gerade zum Beispiel dieses erste Nachtrennen, was sie finde ich total geil gemacht haben, ist, die haben da diese Straßenunebenheiten so geil eingebaut. Vielleicht eben auch, weil das halt alles noch praktisch gemacht wurde und nicht irgendwie die Hälfte der Autos CGI sind, wo das dann alles so mega smooth sein muss, sondern die treffen auf so einen kleinen Buckel in der Straße und dann brumm, ne, dann springt das Auto da auf einmal so richtig in die Höhe und das sah richtig geil aus. Die haben auch einen ziemlich coolen Sound, die Karren klingen auch alle richtig mächtig und das fand ich richtig cool, muss ich sagen. Der Film referenziert ja auch insbesondere so zwei große Vorbilder, nämlich Bullet und Smokey and the Bandit und ich habe auch extra die Bullet-Verfolgungsjagd mir nochmal angeschaut, heutzutage nicht mehr so spektakulär, muss ich sagen, aber da ist ja auch so dieses Springen über diese Hügel in San Francisco und das haben sie schon echt cool gemacht. Also das ist schon, also ich muss sagen, das ist sehr überdurchschnittlich, die ganzen Autoverfolgungsjagden.
Gerade bei der Nachtszene musste ich auch an einen meiner Top-10-Filme aller Zeiten denken. Und das ist aber schon mal gut, wenn er mich in die Richtung bringt. Da kommt er natürlich bei Weitem nicht ran. Aber das ist ein Kurzfilm aus dem Jahr 1976. Gibt's auf YouTube, sollte man sofort gucken. Dauert, glaube ich, 8 Minuten oder so. Der heißt Rendezvous in Paris. Und da hat der Regisseur Claude Lelouch einfach um 5 Uhr morgens, glaube ich, seine Kamera vorne ins Auto gestellt, also ist quasi so ein früher YouTube-Spinner und ist dann um 5 Uhr morgens mit 180 Sachen einmal quer durch Paris gefahren, um dann am anderen Ende von Paris irgendeine Frau zum Frühstück zu treffen. Wäre heute auch ein Arschloch-Move.
Geil, aber
ich wollte
gerade sagen, also, auch wieder jemand, der Verantwortungsbewusstsein vor der Tür lässt.
Ja, aber der steht dann auch dazu. Also es gibt auch das Gerücht, dass er direkt nach der ersten öffentlichen Vorführung des Films dann verhaftet wurde. Das hat sich bis heute nicht so ganz aufgeklärt, ob das nun stimmt oder nicht. Aber das ist in dem Film, also ich, wie gesagt, also ne, ist halt gefährlich und ist halt auch irgendwie Arschloch und ist auch irgendwie doof. Aber wenn man es schon macht, dann halt wirklich cool, ne? Und bei Lelouch klappt das halt. Und hier sind das all diese Milchbubis, die mir auf den Wecker gehen, die so Poser sind. Also ja,
andererseits
zum
ist
Beispiel,
das eine gestellt auf abgesperrten Straßen. Und wenn ich dich richtig verstehe, hat der Typ das in echt gemacht.
Der hat das in echt gemacht, klar. Ja,
das ist so, schlimmer, und, Christoph.
Ja, aber es ist der bessere Film. So. Und und Imogen Poots hat das halt auch so am Anfang, die ist dann da, schlendert um dieses Auto, das sie verkaufen wollen, rum, und sie wissen jetzt nicht, dass das die Expertin ist von dem potenziellen Käufer, und dann stellt sie so ganz dumme Fragen und sie reden mit ihr so Mansplaining-mäßig, und dann machen sie die Motorhaube auf und auf einmal kann Imogen Poots so genau sagen, wie viel Zylinder, also das habe ich alles nicht verstanden, wie alle wissen, ich habe ja keinen Führerschein. Also auf jeden Fall labert sie dann diese ganzen technischen Daten darunter, ne? Und das klingt so unfassbar auswendig gelernt, dass man null glaubt, dass diese Figur irgendeine Ahnung davon hat, was sie da gerade erzählt. Das heißt, das ist alles Posertum.
Und es ist halt auch keine, vor allem echt Schema F, weißt du? Also das ist halt so, diese Szene in der Form hat man schon 100-mal gesehen. Und es ist halt hier so durchschaubar, ne? Also, ah, guck mal, das ist das neue hübsche Ding und so, aber die ist nicht einfach nur ein Püppchen, die weiß auch noch was über Autos, ja, die darf hinterher sogar ans Steuer, und dann freut sie sich ganz doll, obwohl sie die Karre selber schon mal irgendwo hingefahren hat, aber sie guckt, als ob das erste Mal war, dass ihr jemand so ein Auto anvertraut. Ja.
Ja, das ist das Problem. Aber wie gesagt, die Action ist okay.
Also die ist schon,
aber dann.
Ja. Ja.
Ich will jetzt noch mal ein paar von meinen Problemen durchgehen.
Bitte.
Ich bin ja gar nicht so ein Logik-Typ. Mir ist Logik eigentlich relativ scheißegal. Aber wenn man mir 130 Minuten gibt, ja, um über so einen Quatsch nachzudenken, dann kriegen wir halt ein Problem miteinander. Der Vater nicht. Der erste riesige, wo ich gedacht habe, was machen die jetzt denn, ist, die haben 45 Stunden, um von New York nach San Francisco zu kommen. Ne? Das ist sehr sportlich, okay. Aber um Zeit zu sparen, lassen sie sich quasi wie während des Fahrens von einem anderen Auto auftanken, das ihre Kumpels fahren, ja, wie so Flugzeuge, die dann
in Top Gun,
die in der Luft nachbetankt werden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die wären 1000-mal schneller, wenn die einfach 2 Minuten angehalten hätten und aufgetankt hätten, weil jetzt fahren die über Minuten, also die müssen dann auch so rausklettern und irgendwie den Tankstutzen da reinpacken und so, ne? Soll irgendwie spektakulär sein. Ich fand das nur affig, weil das so bescheuert ist. Weil die müssen jetzt minutenlang langsamer fahren, ja? Und die überhaupt erstmal auf dieses Auto warten. Warum sind seine Kumpels überhaupt da? Die sind ja gleichzeitig in New York losgefahren. Ja. Eigentlich hätte er die nach 2 Minuten abhängen müssen. Also ist er jetzt die ganze Zeit extra langsam gefahren, bis einmal der Tank leer ist, um sich dann während der Fahrt von seinen Kumpels, die dann die ganze Zeit halb so schnell sind wie sein Auto, einmal auftanken zu lassen, um bloß nicht anhalten zu müssen. Was für ein Bullshit, ja? Das war nicht gut.
Ja, der Film ist halt also der versucht krampfhaft immer wieder Action einzustreuen. Also man möchte ja gar nicht glauben, dass es in so einem Film irgendwie zu viele Racing-Szenen geben könnte, aber es gibt so viele Racing-Szenen in dem Film. So zwischendrin ist es ja auch so, da steigt er in das Auto mit der Julia und dann macht er sich da auf den Weg und dann fährt er da auf einmal wie die gesenkte Sau, und das irgendwie ergibt das an der Stelle auch noch gar keinen Sinn, weil das, womit er sich dann sozusagen bewerben will, wo er jetzt durch seine spektakuläre Flucht vor der Polizei die Aufmerksamkeit von diesem Rennausrichter erringen will, das passiert eigentlich erst später. Das hier scheint wirklich nur zu sein, um, keine Ahnung, die Frau zu beeindrucken oder was auch immer.
Nee, und die wollen am Anfang sagen, hier, der muss jetzt die ganze Zeit so fahren, um das in 45 Stunden zu schaffen. Aber das geht natürlich gar nicht.
Ja,
also,
und
du kannst natürlich.
Ja, eben, und es ist auf jeden Fall, und das kommt dann einfach, und du denkst dir so, die Szene hätte es jetzt nicht gebraucht. Es ist einfach so ein Overload, wenn auch ständig irgendwie die Karre durch den Verkehr heizt und da irgendwie noch zwischen 2 Autos durchslidet oder sowas, du nimmst dem halt hinterher auch was weg, dem Film, weil du halt einfach schon so viel von dem Shit gesehen hast. Das ist einfach von der Portionierung her nicht gut. Der Film sitzt so da und stopft dir das rein wie einer Weihnachtsgans.
Und du kriegst auch nie ein wirkliches Gefühl dafür, jetzt innerhalb von diesen 45 Stunden, ob die haben, ob sie jetzt gut in der Zeit liegen oder nicht. Da wird irgendwie nie drüber geredet. Also das kriegt man nicht wirklich mit. Und seine Kumpels da, also sowohl die mit dem Auto als auch sein Helikopter- und Flugzeug-Heini, die tauchen halt andauernd immer wieder auf und du weißt nicht, wo die herkommen. Immer wenn du gerade irgendjemanden brauchst, dann kommt auf einmal jemand um die Ecke und ist dann auf einmal da.
Der Flugzeugdude ist halt sowieso geil, ne? Der taucht dann überall auf und dann hat er auf einmal das passende Gerät, ne? Dann hat er sich auch mal einen Hubschrauber geliehen, oder er entführt einfach einen. Und das, also gerade das ist halt sowas, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, das ist halt alles auf diesem Level 1 Dummheit-Niveau. Also er entführt hinterher, er ist offensichtlich im Militär, er entführt einen Armeehelikopter mit einem ranghöheren Offizier neben ihm. Und der lässt zu, dass sein Untergebener einen Hubschrauber entführt, um damit ein Auto in voller Fahrt mit zufällig vorhandenen Ketten in die Luft zu heben und über einen Canyon zu transportieren und reagiert darauf nur mit mildem Tadel.
Also, ja, er kommt ja ganz am Schluss im Abspann, kommt er ja in Knast dafür.
Ja, aber ich meine, wenn du das in echt machen würdest, dann hätte der wahrscheinlich eine Pistole an der Schläfe und würde zum Umkehren gezwungen. Es war halt einfach so, Also, Sergeant so und so, jetzt, das war nicht vorgesehen. Also, what the fuck?
Na, der ist ja, der wird ja so als so irgendwie so ein Typ mit so perfekten Verbindungen überall hin so ein bisschen eingeführt, ne? Also ein bisschen so wie dieser Helikoptertyp aus A-Team, weißt du? Der auch immer alles geregelt hat, was fliegen konnte.
Murdoch, ja. Aber der war wahnsinnig wenigstens, ne? Also nominell. Und hier ist halt echt so, ich meine auch dann, er leiht sich dann einen Hubschrauber von irgendjemanden. Und das ist offensichtlich so ein Verkehrsbeobachtungshubschrauber. Und den hat ihm aber jemand geliehen mit einer geplanten Live-Schaltung ins Fernsehen. Und die passiert dann halt einfach, während er in dem Hubschrauber sitzt. Und das benutzen sie dann auch für einen Gag, den man heute vielleicht nicht mehr so machen würde, nämlich, dass er auf den Arsch von Joggerinnen reinzoomt, statt den Verkehr zu zeigen. Und es ist halt alles so Zeug, es ist halt so offensiv unglaubwürdig.
Ja, aber die unglaubwürdigste Szene im ganzen Film, weißt du, welche ich meine?
Das kämen viele in Frage.
Nee, es gibt eine, die ist noch über allen anderen.
Nicht, ist es die seherische Begabung von Petey? Das ist wahrscheinlich die tatsächlich unglaubwürdigste, aber...
Nee, da wüsste ich jetzt gar nicht, was du meinst. Sehen wir gleich. Ich meine die Szene, wo Dakota Johnson, die dann so ein bisschen mitbekommt, dass ihr Liebhaber da vielleicht was mit der Sache damals zu tun hatte.
Ja, die ist auch gut.
Sich an seinen Rechner schleicht, während er kurz irgendwie im Nebenraum was erklärt. So, und dann macht sie den Rechner auf, ist auf dem Desktop, macht irgendeinen Ordner auf, findet da irgendeine so eine Bestätigung von so einem wie heißt das von so einem wo
von
man da so von der Lagergarage oder so die er gemietet hat, so ein Abstellkammerding, und dann kann man in der Bestätigung auf Link klicken, der nicht deskriptiv ist, und dann kommt man zu Fotos von den Sachen, die in dieser Lagergarage sind, obwohl das ja eigentlich privat sein sollte, und da sieht sie dann das kaputte Auto von damals, und das, also nichts davon, kein einziger dieser Klicks, den sie da macht, macht irgendeinen Sinn.
Ja. Also.
Und die weiß gar nicht, wonach sie suchen soll. Also sie klickt einfach, also warum hat man denn diese Hardcore-Beweise direkt auf dem Desktop? Warum ist in der Auftragsbestätigung ein Link mit Fotos da drin? Also wenn du eine Abstellkammer buchst, dann würdest du ja gerade nicht wollen, dass derjenige, dem sie gehört, weiß, was drin ist. Erst recht nicht, wenn das irgendwelche Beweismittel sind, dass du da Mist gebaut hast. Das ist alles totaler Quatsch.
Ja, und vor allem das Geile ist, es geht ja sogar noch weiter, denn diese Garage, in dem das Beweismittel, das Unfallauto steht, ist zufällig in San Francisco, was zufällig der Ort ist, an dem in diesem Jahr das geheime Underground-Rennen ausgetragen wird, dessen Veranstaltungsort immer unbekannt ist und immer erst kurz vorher den Fahrern eröffnet wird. Und dadurch ist
es
dann
möglich.
Nee,
aber das stimmt nicht. Es geht nur, der Abfahrtort wird erst kurz vorher. Die müssen ja vorher wissen, in welche Stadt sie kommen müssen. Also San Francisco stand ja schon fest.
Ich dachte, dass, nee. Die wussten erst nur Kalifornien und dann haben sie irgendwie abgeleitet, dass es San Francisco ist.
Okay, aber das zumindest der Start, weil er wusste ja auf jeden Fall, dass er von New York darüber muss, ne? Also so ungefähr die Richtung.
Ja, aber das haben sie quasi erst schon durch Recherche rausgefunden. Also, dass sie am Anfang hieß es, sie wissen gar nicht, wo das ist, ne? Und also wie gesagt, und also dieses Beweismittel ist ja trotzdem ein Zufall, ist ausgerechnet in der Stadt versteckt, in der dann unser Held dieses Rennen fahren muss, wo zufällig oder auch absichtlich durch Einwirken des Bösewichts sein vorheriges Auto zerstört wird, er jetzt ein neues Auto braucht und jetzt also mit dem Fahrzeug, ja, mit dem der Petey getötet wurde, nominell gegen den bösen in dieses Rennen gehen kann. Und das, was ich meinte, ist, der Petey, das ist so ein, weiß ich nicht, so ein James Dean für Arme. Das ist halt der, den siehst du für 2 Minuten und du weißt, das ist der, der stirbt. Das weißt du sofort. Das ist ganz klar. Ja, das ist so wie in Walk Hard, weißt du? An einem so schönen Tag wie heute kann auf gar keinen Fall etwas Schlimmes passieren. Ja. Und der hat offensichtlich eine seherische Gabe, weil der sagt dann voraus, ich habe geträumt und gesehen, dass du dieses De Leon-Rennen gewinnst. Ja, ich habe dich gesehen vor einem Leuchtturm und sowas. Und am Ende, die letzten Szenen des Films sind wirklich, er wird verhaftet und dann hebt er die Hände und im Hintergrund erhebt sich dieser Leuchtturm. Also es ist wirklich 1:1 quasi hat der Junge wirklich alles vorhergesagt, was dann tatsächlich geschieht, außer seinem eigenen Tod.
Aber dieses mit dem Leuchtturm, das habe ich gelesen, das ist direkt aus einem ganz bestimmten Rennen aus den Videospielen. Also vielleicht hat der Petey auch einfach nur das Videospiel schon gespielt und wusste deshalb, wie es ausgeht.
Er hat das Skript vorher gelesen, meinst du? Ja, das kann natürlich sein.
Oder so.
Also es ist halt alles, ist halt voll von so Zeug, wo du denkst so, okay, ja, da haben wir nicht lange drüber nachgedacht, es war uns wohl egal.
Weißt du was, aber mein, ja, viele Sachen sind schlecht gealtert, ne? Also die Joggerin-Ärsche und so weiter. Aber was auch super schlecht gealtert ist, ist ja der Spruch, also Imogen Poots ist halt Britin und hat auch einen starken britischen Akzent. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wer das zu ihr sagt. Aber irgendjemand will dann halt sagen, ja, Großbritannien finde ich geil, schön, dass du daherkommst. Und der sagt dann ausgerechnet, I really love Piers Morgan. Ja. Ausgerechnet. Also das ist auch nicht gut gealtert.
Das ist aber Petey, der das sagt, wo ich dann auch gedacht habe, okay, er hatte den Tod verdient.
Okay, das ist jetzt ein bisschen hart. Damals war ja Piers noch gar nicht so böse.
Hat sich das gewandelt? Ich kenne jetzt nur so die letzten. Also wer Piers Morgan nicht kennt, das ist halt auch so ein, ich weiß nicht, wie würde man den beschreiben? Ist das so ein Talk?
Das ist der Meghan Markle Hasser Nummer 1, oder?
Ja, und auch so ein nach rechts lehnender Meister des Both-Sidism, der immer eine Neutralität vorschützt, um wirklich jedem eine Plattform zu bieten.
Ja, das ist so der aus Großbritannien, der am nächsten an Fox News rankommt, ne? Auch wenn da so ein bisschen freie Meinungsäußerung kommt und so. Und dann halt jetzt relativ viele, ich glaube, jetzt macht das ja selber, da macht er relativ viele so Schock-Interviews, wo dann keiner damit gerechnet hat oder wo sich normale Leute nicht dran trauen.
Ja,
aber
er landet
halt auch viele
Scoops, also wo andere Leute lieber, also sag ich mal, Ekel empfinden, da gehen bei Piers Morgan halt die Einladungen raus.
Ja gut, er hat jetzt halt diese zum Beispiel, was ja gerade ein großer Scoop in der Filmwelt war, dass er die echte Stalkerin aus Reindeer Baby interviewt hat. Ne? Das war natürlich eine ganz große Nummer. Diese Netflix-Serie, wo dann Leute Privatdetektiv gespielt haben, um rauszufinden, wer das reale Vorbild für diese Stalkerin-Figur ist und so. Und er hat dann die reale interviewt. Genau. Das ist groß rumgegangen. Solche Sachen halt.
Ja, genau. Wobei, also keine Ahnung, das kann ja sogar eine gewisse Legitimität haben. Aber naja,
egal. Ja, klar.
Also, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich meine, der Film wirkt super auf seine Art so ein bisschen oldschoolig, der wirkt wie manchmal so, auch wirklich so, ich muss dann wirklich manchmal so an so also 80er Jahre Zeug denken, so hier ein Colt für alle Fälle, A-Team oder sonst irgendwas, ne, also was ja auch häufig einfach sehr willkürlich und idiotisch war, manchmal auch sogar wie dieser Sprung, wie dieser Autostunt gefilmt war, das sah auch echt aus so wie früher, wenn Colt Sievers da mit seinem Truck irgendwo gesprungen ist, wo du wirklich so das Gefühl hast, du siehst geistig die Rampe, über die das Fahrzeug gefahren sein muss, ne, wenn er da einfach irgendwo so ein bisschen Grünzeug hochfährt oder sonst irgendwas.
Das Problem sind nicht die Autos, das Problem ist auch nicht, was die Autos machen, das Problem ist eindeutig, wer da drin sitzt. Also wenn Cole Sievers hier in den Autos sitzen würde, dann würde ich den Film auch deutlich besser finden. Aber ich muss das dann, also so ein bisschen, so dieses Oldschoolige ist ja schon cool, aber diese Milchbubis, die hier reinsetzen, die kriegen das alle nicht hin. Die sind halt nicht oldschool.
Nicht so gestört. Ich fand sogar den Cast eigentlich, die waren sogar eigentlich ganz charmant. Ich finde so, also weiß ich nicht, wenn der Rami Malek das nicht gespielt hätte, die Szene wäre die garantiert noch 100-mal schlimmer gewesen.
Das mag sein. Ich hätte Rami Malek in der Hauptrolle auch besser gefunden als jetzt Aaron Paul.
Ja.
Und dadurch, dass Aaron Paul, ist das bestimmt irgendein Ism. Auf jeden Fall, weil Aaron Paul die Hauptrolle gespielt hat, weil übrigens Steven Spielberg gerade Breaking Bad gebinged hat, als er den Film besetzt hat. Das ist eine Firma, die den produziert hat. Der ist ja sehr klein. Und deswegen mussten auch alle anderen Rollen sehr klein besetzt werden, damit das nicht so auffällt. Das ist, glaube ich,
aber die sitzen doch ständig in Autos, das macht doch nichts.
Ja, aber der kann da ja auch nur gerade rausgucken, ne?
Ja, guck mal, das stimmt doch gar nicht. In der Szene, wo er mit den Platz wechselt, mit der Imogen Poots oder so, da sieht man, dass sie so whoop, auf einmal so verschwindet, bis er den Sitz wieder hochstellt. Es geht noch kleiner. Also auf jeden Fall, also er ist jetzt kein Zwerg. Ist ja wahrscheinlich schon fast eine Durchschnittsgröße. Ich weiß nicht, ich glaube, der durchschnittliche Mann oder sowas, was ist das, 1,75, 1,77, der ist ja gar nicht so weit weg.
Ja, aber der durchschnittliche Actionheld ist halt größer, außer Tom Cruise.
Ich wollte gerade sagen, ne? Tom Cruise darf auch.
Na, hätte Tom Cruise gesagt, er will mitspielen, hätte er mitspielen dürfen.
Ja, das denke ich schon, ja. Der hätte vielleicht Michael Keaton ersetzen können, der entsetzlich ist, finde ich. Also er hat auch keine Michael geile Keaton. Rolle, aber ist schrecklich.
Ja, weil er soll irgendwie dieser coole Radiomoderator sein, der irgendwie dieses ganze Render hypt. Also auch irgendwie so ein Underground-Radiostationstyp, der dann, ich weiß gar nicht, ist der Veranstalter von diesen Rennen oder ist
genau.
Der nur, ich
glaube, er ist auch der geheime Veranstalter. Und er macht so ein, anscheinend so eine Radioshow, er kommentiert das Rennen auch live. Und es wirkt so, wie wenn ein alter Mann versucht, YouTube-Star zu werden. Also von der Art, wie es inszeniert wird, ist entsetzlich. Also sie haben ihm auch grauenvolle Texte geschrieben. Absolut entsetzliche Texte haben sie ihm geschrieben. Vor allem er ist dafür da, auch immer wieder zu hämmern, dass der Blue Collar ist, ne? Aus der Arbeiterklasse. Das Blue Collar Kid, der hat dieses Rennen gewonnen. Oh, es sind alles reiche Schweine, aber einer von uns, euch hat, und, oh, es ist so schlimm.
Ja, also das ist alles Kindergarten, das wirkt auch, als ob sie das an einem Tag gedreht haben, also er ist nur in dem einen Raum, hat nie irgendeine Interaktion mit irgendeinem anderen Schauspieler oder einer anderen Schauspielerin, wirkt fast so ein bisschen, als ob sie das nachträglich reingeschnitten haben, um irgendwie noch so ein paar Storylöcher zu stopfen.
Ja, weil der oder halt so fürs kann. Poster, ne? Michael Keaton noch irgendwie mit aufs Billing.
Genau, und dazu dann noch, man sieht ja dann am Schluss diese gehypte Übertragung von diesem Rennen. Also es muss ja auch irgendwie einen Grund geben, warum die dann Rennen fahren. Also wird das ja auch im Internet live übertragen. Aber die Live-Übertragung ist einfach ein Google Maps-Ausschnitt von dieser Umgebung, wo die das Rennen fahren, mit so gelben Punkten, wer gerade wo ist. Also du hast nicht mal Rennszenen. Also wenn du dir das im Netz anguckst, dieses mega illegale Rennen mit diesen 3 Millionen
Stücken. Das ist auch so eine der
und diesen
Szenen, so Level 1 Dummheit sind, wenn der Typ im Militärknast ist und dann die wachhabende Soldatin um ein iPad bittet. Und nicht nur kriegt er das iPad, sondern weil sie es ihm ja nicht geben kann, bleibt sie für die Dauer dieser Rennübertragung vor seiner Zelle stehen und hält das iPad als so ein menschlicher Fernsehständer. Das ist halt auch so, ja, das wird passieren. Genauso wird es aber laufen, wenn du im Militärknast sagst, ich hätte gerne ein iPad. Dann werden sie fragen, und auch Imogen Poots im Krankenhaus, ach, könnte ich bitte einen Laptop haben? Na klar, gehört zum Standardservice in amerikanischen Krankenhäusern.
Genau, und was sieht man dann auf dem iPad? Gelbe Punkte und manchmal kommt einer an dem anderen vorbei. Und wir sehen ja die Bildschirme von Michael Keaton. Ja, also der sitzt da vor seinen Radioaufnahmegeräten und wir sehen seine Bildschirme. So, und der sieht da genau dasselbe, was auch die Zuschauer sehen an ihren iPads oder wo auch immer. Das heißt, der sieht nur diese Google Maps Übersicht von oben und irgendwelche gelben Punkte, die da aneinander vorbeifahren oder nicht. Und er kommentiert aber das ganze Rennen und sagt, wer wann gecrashed ist und so und wie und warum.
Ich dachte, man sieht auch immer so diese Dashcam-Live-Feeds bei dem.
Habe ich, also auf dem iPad oder so hat man nie eine Rennszene gesehen.
Also auf dem iPad nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man jemals sieht, was die Julia da auf ihrem Laptop sieht. Aber bei Michael Keaton, meine ich, laufen auch so Cockpit-Feeds rein. Aber das weiß ich nicht mehr, 100%. Aber ich dachte eigentlich. Aber ja, wie gesagt, also es ist halt einfach. Ja, also Michael Keaton ist halt einfach mega unangenehm. Also du sitzt, am Anfang dachte ich noch so, hä? Und nach hinten raus wird's immer schlimmer. Also auch er nennt ja den Bösen immer irgendwie höhnisch Dino Bambino, was halt wirklich wie aus dem Kindergarten, eine Hänselei aus der Krabbelgruppe. Also grauenvoll, das ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Und vor allen Dingen, er weiß ja noch gar nicht, also er ist ja am Schluss auch überrascht, als dieses rote Auto da auftaucht und spinnt sich dann zusammen, dass das damals so und so gewesen sein muss und dass der jetzt lange in den Knast geht. Wobei nicht ganz klar ist, warum er länger in den Knast gehen sollte als Paul, weil der ist ja für dasselbe Verbrechen auch nur 2 Jahre verknackt worden. Aber egal, das erzählt er dann am Schluss einfach.
Ich kann auch Beweise unterschlagen.
Was er vorher für den Dino da, warum er so gegen den ist, wird auch gar nicht klar. Also das ist ja irgendwie so sein bekanntester Fahrer in seinem Rennen da.
Ja, so ein bisschen, weil er am Anfang, das erste ist ja so ein wütender Anrufer, dass er dieses Hedgefonds-Kit in seinem Rennen zulässt. Also der auf diese Community schaut auf den irgendwie herab oder so, aber es ist keine Ahnung, es ist alles halt einfach so zusammengekleistert. Die Haftstrafen sind auch wirklich total geil, weil auch bei Aaron Paul kriegen wir sogar eine Einblendung. Der fährt das erste Mal 2 Jahre in den Bau und dann das zweite Mal, also wenn bei einer Verfolgungsjagd, bei der zumindest so dem Augenschein nach, also mindestens ein Polizist absolut schwer verletzt wurde, ne, wegen dieses illegalen Straßenrennens, an dem er teilgenommen hat, da ist es dann ein halbes Jahr nur noch. Ich weiß nicht, zweite, also für einen Wiederholungstäter, ja.
So, vielleicht, naja. Vielleicht haben sie ihm ja die 2 Jahre gut geschrieben jetzt.
Ja, stimmt, angerechnet, ja.
In Deutschland ist ja bei sowas, also jetzt die Diskussion seit ein paar Jahren, die große juristische Diskussion, ob du bei Autorennen wegen Mord verklagen kannst oder wegen versuchten Mord,
ja,
was ja dann direkt lebenslänglich ist. Bei Mord und bei versuchten Mord, sagen wir mal so, da fängst du bei 7, 8 Jahren an, weil das halt einfach sozusagen unbedingt in Kauf genommen werden muss, weil wenn du mit irgendwie 180 den Kudamm hier runterrast, dann... Also dann liegt es nicht an deinen Fahrkünsten, ob du jemanden tot fährst oder nicht, ne? Weil ja, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt, dann was willst du machen?
Also von genau, der logischen so Rechtfertigung her ist es ja auch tatsächlich korrekt.
Genau. Ja, aber das ist in Deutschland halt gerade so die große juristische Diskussion. Aber da sind wir nicht beim halben Jahr. Also das wird schwierig hierzu.
Ja, genau. Und also wie gesagt, also hier sind ja wirklich, also das sind Leute zu Schaden gekommen. Und selbst, also sie haben ihn ja für wegen Totschlags irgendwie verurteilt, also auch wenn es keinen Sinn ergibt, wurde er irgendwie auch noch zur Rechenschaft gezogen dafür, dass dieser Pitti da gestorben ist. Und das ist das Einzige, was sie irgendwie ihm anrechnen könnten, selbst wenn das Rechtssystem so funktionieren würde. Weil umgekehrt, also er hat ja auch beim ersten Mal tatsächlich an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen. Also alles, also dieser Bestandteil seiner ersten Verurteilung ist korrekt und hat Bestand, ne? Und er ist in der Hinsicht ebenfalls ein Wiederholungstäter. Und dass er jetzt beim zweiten Mal mit einem Viertel der Haftstrafe dann wieder nach Hause gehen darf, ist halt völlig lächerlich.
Ja, klar, weil er gilt natürlich jetzt bei dieser Community als der große Held, weil er jetzt aufgedeckt hat, dass das der andere war. Und so im Filmablauf ist das jetzt der große Heldenmoment. Aber wenn du jetzt dann zum Staatsanwalt gehst, dann wirst du sagen, ist mir doch egal. Und da kommen noch die ganzen Sachen dazu, die er in den 45 Stunden davor gemacht hat. Ne? Da ist ja auch noch jede Menge zu Bruch gegangen.
Ja, genau. Er hat ja auch noch ein Polizeifahrzeug komplett ruiniert. Ne? Auch da sind ja, der hat ja Unfälle verursacht. Ne? Der Film hält ja nicht mal damit zurück. Der Film tut nicht so, als ob die sich da einfach nur durch den Straßenverkehr schlängeln und alle kriegen nur einen Schreck und das war's. Ne? Sondern man sieht, dass der Unfälle verursacht durch das, was er da tut. Und also es ist halt einfach komplett absurd, ne? Da ist der Film wirklich so in seiner kleinen Fantasiewelt, wo er sagt so, naja, ne, so einen kleinen Klaps auf die Hand, aber dann ist auch gut.
Ja, ich wäre jetzt fertig. Wir haben jetzt doch das nicht in einer halben Stunde geschafft. Bei mir steht 70 Minuten.
Ja, das stimmt. Das hat sich dann tatsächlich doch wieder so ergeben, dass wir die normale Laufzeit erreicht haben. Wer hätte es gedacht?
Ne.
Das liegt daran, dass wir so lange über Furiosa gesprochen haben.
Ja, und über die Dummheit, ne? Die Dummheit.
Ja, aber da könnten wir, ohne Scheiß, also da könnten wir noch einen zweiten Podcast hinten dranhängen. Das ist schon faszinierend.
Ich habe noch viele Spiegelstriche, aber ich habe keine Lust mehr. Vor allem die Sachen, die ich jetzt habe, die sind im Vergleich zu dem, was wir schon besprochen haben, dann wirklich Kleinkram. Und dann wird's Korinthenkackerei. Ich finde, bis jetzt war das noch gar nicht so eine Korinthenkackerei, sondern es war einfach wirklich so eine Dummheit, dass man die auch mal aussprechen muss.
Ja, und vor allem, wenn du behauptest, dass der Film ist voll von wirklich aggressiver Dummheit, dann ist es ja auch notwendig, das mal mit Beispielen zu belegen, damit nachvollziehbar wird, wie man zu dem Urteil kommt. Also dagegen würde ich sagen, ist nichts zu sagen. Ich möchte auch noch ganz kurz einen Shoutout machen für die teilweise unglaublich schlechte Computereffekte. Also gerade am Schluss, wenn dann der Böse verunfallt und das Auto brennt, dieses CGI-Feuer. Also ich bin mir sicher, 10% der heute aktiven größeren YouTube-Kanäle könnten es besser.
Aber das ist eine Sache, da könnte man auch mal länger drüber reden, die ich in letzter Zeit sowieso viel gemerkt habe. Also das ist ja zum Beispiel bei diesen ganzen Verjüngungssachen bei Harrison Ford im letzten Indiana Jones oder auch in Star Wars, wo die dann so hunderte Millionen ausgeben und dann kommt irgendein YouTuber, macht das in einer halben Stunde und es sieht dreimal so gut aus, ja. Also das erleben wir ja immer öfter, dass so Nerd-Typen dann da einfach herkommen und sagen, hier, ihr habt da jetzt 40 Millionen für ausgegeben, ich mach das in einer Stunde und es sieht doppelt so gut aus. Das passiert immer öfter. Gerade ja, jetzt mit KI wahrscheinlich noch mehr, wenn man die dann schlau einsetzt, dass man dann Ergebnisse erzielt, die andere Leute, die dann da richtig Arbeit reingesteckt haben, nicht schaffen, ne?
Ja, klar. Und also da ist auch immer die Frage, wie ist die Vergleichbarkeit wirklich? Aber es ist auch wurscht, aber ich rede nicht von jetzt totalen Spezialisten oder so. Es ist wirklich extrem schlecht. Wirklich extrem schlecht. Und ich verstehe auch nicht einen Film, der sonst so stark auf praktische Effekte setzt. Warum konnte man da nicht eine Autoattrappe wirklich einfach in Brand setzen? Also es ist noch nicht mal irgendwie für mich logisch erklärbar, warum an der Stelle jetzt unbedingt dieser unglaublich schlechte Computereffekt zum Einsatz kommt. Das wird schon seine Gründe gehabt haben. Aber als Zuschauer habe ich gedacht, so, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Ja, also ich gebe 2 Sterne. Ich hatte diesmal zu viel Zeit zum Nachdenken und das tut dem Film nicht gut. Deswegen hat im Gegensatz zum ersten Gucken die Action allein nicht mehr gereicht, um ihn über die Ziellinie zu hieven, hat mich dann doch sehr genervt. Außerdem, weil das ist mir beim ersten Mal, glaube ich, auch nicht aufgefallen oder ich habe nicht darauf geachtet. Ich fand, die Figuren sind alles Arschlöcher. Ich fand die null cool, sondern das Gegenteil davon. Also ich habe auch nicht für die gerootet, ich habe nur dafür gerootet, dass die den nächsten Abhang runterfliegen und irgendwie elendig verbrennen. Und dementsprechend 2 Sterne komplett nur für die Action und für den einen ganz lustigen Spruch, Racers should race and Cops should eat donuts. Und das war's.
Ja, also ich fand, ich war sehr positiv überrascht, so rein vom Gefühl, bin ich fast bei einer 2,5. Also er hat sehr viele feststellbare Mängel und ich glaube, meine Tendenz ist sehr stark davon beeinflusst, dass ich erwartet habe, dass es einmal unfassbar langweilig wird und es war deutlich kurzweiliger als erwartet. Also, das ist jetzt natürlich so ein Ding. Folge ich dem, was auf dem Papier steht oder dem Bauchgefühl? So, was habe ich denn, welche anderen Filme, wenn ich noch wüsste, was ich mir sonst mit 2,5 bewertet habe? Hast du da Buch geführt?
Du gibst jetzt 2,5. Guck mal, was du so erzählt hast, ist 2,5. Außerdem will ich nicht, dass du dasselbe gibst wie ich. Das ist langweilig.
Hervorragend. Also gut. Also ich sag mal 2,5. So rein vom Feeling her, ich hatte schon das Gefühl, das ist ein Film. Auch wenn er idiotisch ist und fragwürdig ist in dem, was er tatsächlich so ein bisschen ausstrahlt. Aber das kann man schon gucken. Also im Vergleich zu vielen anderen, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich verschwendet, wenn wir das nicht für den Podcast machen würden, ist es einer von denen, wo ich sage, kann man schon gucken. 2,5.
Apropos verschwendet, wenn man es nicht für den Podcast gucken würde.
Oh Gott.
Ich will jetzt wieder was gucken, was ich nicht kenne, weil ich bin ja Letterboxd-Junkie, da kann man so eintragen, was man so guckt und wenn ich einen Film nochmal gucke, kriege ich ja keinen neuen dazu, ne? Und ich bin jetzt, glaube ich, bei 15.000 Filmen oder so und deswegen will ich auf jeden Fall was gucken, was ich noch nicht kenne und wegen Highscore machen wir auch wieder 2 Filme auf einmal.
Was? Moment.
Ja, wie bei Angry Birds. Und sonst andauernd. Genau. Und das ist aus den Jahren 2015 und 2016 Corpse Party 1 und 2.
Okay, das.
Ich glaube, das sind Slasher.
Okay. Das wurde. Okay.
Und ich bin ja eh großer Slasher-Fan.
Ja. Ja, dann. Wenn
jetzt ist nur noch die Frage, wo wir die herbekommen, aber ich werde mal suchen gehen und dir dann Bescheid sagen.
Ich wusste nicht mal, dass Corpse Party verfilmt wurde, weil das ist ein uraltes Spiel. Ich glaube, was war das, Dreamcast oder was war das? Auf jeden Fall so ein Vorläufer von Survival Horror mit so Top-Down-Pixel-Optik, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ich wusste nicht, dass es dazu Filme gibt. Es gibt auch keinen Grund, dass es dazu Filme geben sollte.
Ja, gerne. Also es gibt auch noch so japanische TV-Filme aus den 80ern, die auf Videospielen basieren. Aber da, die wähle ich erst aus, wenn ich sie wirklich habe, weil da kann es halt auch sein, dass man da gar nicht mehr so leicht rankommt. Während jetzt hier so zwei mittelgroße japanische Starts von 2015, 2016, da wird man schon rankommen. Da wird es notfalls auch Fan-Untertitel geben, falls die nie auf Englisch erschienen sind. Also das kriegen wir schon hin. Da bin ich jetzt relativ zuversichtlich. Und dann sollten wir das auch nicht so weit in der Zukunft machen. Aber das besprechen wir ja eh gleich, wenn die Leute nicht mehr zuhören. Damit wir dann als übernächstes dann vielleicht anpeilen, ein Live zum Kinostart-Podcast zu Borderlands zu machen, oder?
Ja, da hatten wir ja sowieso schon drüber gesprochen, dass wir hoffen, dass wir den dann quasi ins Netz bekommen, wenn er startet. Ich habe kein gutes Gefühl, was den Borderlands-Film angeht. Aber wer weiß, vielleicht werden wir positiv überrascht.
Das kriegen wir schon hin.
Nö, toi, toi, toi.
Super, bis zum nächsten Mal.
Ja, genau. Also, meine Damen und Herren da draußen, also liebe Zuhörer, Sie wissen, wenn Sie mehr hören wollen von Christoph, der hat einen eigenen Podcast namens Leinwandliebe. Liebe Leinwandliebe Zuhörer, wenn ihr uns gerade auf dem Kanal hört, dann wisst ihr das schon. Hallo. Schön, dass ihr auch zugehört habt. Das war's für dieses Mal. Und wir hören uns dann in hoffentlich naher Zukunft wieder und sprechen über anscheinend die Verfilmung von Corpse Party. Wir sind gespannt. Bis dahin.
Bis dann.